Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Und damit herzlich willkommen zum allerneuesten Knochenjob-Podcast-Format. Heute wieder in alter Besetzung, Star-Besetzung. Dennis Jacobs, Osteopath nördlich der Elbe. Der beste Osteopath in Altona-Stadtteil und Altona-Bezirk Ottensen. Und mit meiner Wenigkeit, Klaas Stechmann, bester Osteopath südwestlich der Elbe.
Ja, herzlich willkommen. Gefürchtet in jeder Bauernschaft rund um Stade. Ist bei euch eigentlich Apfelzeit, Klaas?
Natürlich.
Beziehungsweise ist das jetzt schon um? Ich habe eine Patientin auch aus York gehabt, die sagte, die Touristen fallen ein und rupfen alles von den Bäumen, was nicht bei drei auf den selbigen ist.
Ja, musst du echt aufpassen, auf jeden Fall. Ernte ist im vollen Gang, manches ist schon durch, manches muss noch gemacht werden. Das kommt natürlich auf die Fruchtsorte drauf an. So genau stecke ich da auch nicht dran. Ich kann einen Boskop nicht von einem Kanzi unterscheiden. Essen tue ich sie trotzdem gerne. Okay. Und neben der Apfelpflückerei waren wir beide vielleicht gestern demselben Hobby frönt. Wir haben vielleicht Pilze gesammelt. Hast du es geschafft?
Ich habe es nicht geschafft. Nee, ich hatte andere Themen zu tun. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Freunde, mit denen ich da verabredet war, losgezogen sind. Hast du Pilze gefunden?
Ja, ja. Gute Zeit gerade. Es war lange Zeit sehr warm, dann war es ist schön abgekühlt. Plus es ist sehr feucht geworden hier im norddeutschen Raum und das ist eine gute Pilzzeit.
Mhm. Was hast du gekriegt?
Steinpilze, Maron, Rotfußröhrlinge und meine Lieblingspilze hat diese Parasolpilze, diese großen Schirmpilze.
Alright.
Die werden manchmal so groß vom Schirm, dass man die einfach in der Pfanne so braten kann. Und aus dem Stiel kann man getrocknet so Pilzbutter machen.
Meine Güte, nicht schlecht, mein Lieber. Und wie viel Körbe oder Kiepen hast du da vollgesammelt?
Ja, ich bin ja bekanntermaßen nicht so der Umweltmarodeur. Ich lasse auch immer noch ein paar stehen. Ich habe mir so ein kleines Körbchen vollgemacht.
Ah ja, okay.
Ja.
Und hast es bis heute geschafft? Das heißt, wenn du schon welche verzehrt hast, da war kein Übler dazwischen?
Nee, kein Übler und auch kein... Naja, von diesen Zauberdingern auch keiner dabei, was durchaus willkommen gewesen wäre, aber nein, alles gut. Ja, ich hangel mich von Jahr zu Jahr, also ich jedes Jahr kommen so ein, zwei neue Sorten dazu, die ich einwandfrei identifizieren kann und damit bin ich bisher gut gefahren.
Naja, ich glaube, wir gehen jetzt im Winter, ist unser drittes Jahr Knochenjob-Podcast-Reihe voll wir haben jedes Jahr im Herbst dieses Pilzthema, aber ich finde es auch geil. Ich liebe auch Pilze und ich kann sie in allen Formen und Farben essen, aber traue mich selber nicht so richtig daran, die Dinger zu suchen und zu konsumieren. Da brauche ich schon wirklich, muss ich an die Hand genommen werden, muss ich fairerweise sagen.
Ja, empfehle ich jedem auf jeden Fall, das zu machen. Ich muss auch sagen, also diese selbstgepflückten Dinger, eigentlich, es geht mehr um den Act des Rausgehens, des Pflückens, des Sammelns, sowas Urmenschliches. Dann wurde ich mal gefragt, und schmecken die wirklich so richtig gut? Dann muss ich so überlegen, naja, wenn ich mir ehrlich bin, so richtig geil schmecken die auch nicht.
Okay.
Also zumindest so als roher, also nicht als roher Pilz, aber als alleiniger Pilz. Die können natürlich hervorragend schmecken, wenn man die irgendwie anmacht in eine Soße mit rein oder halt irgendwie mit leckeren Gewürzen noch mit dazu oder als Butter auf Brot und so. Aber so als einzelner Pilz ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist so richtig fein. So.
Okay.
Naja.
Ja, ich feiere es schon hart. Hart gefeiert habe ich auch eine Aussage diese Woche von einer Patientin, die auf Empfehlung einer Heilpraktikerin zu mir kam. Und ich weiß nicht genau, was dahinter steckt, aber diese Patientin sagte mir, ich war bei meiner Heilpraktikerin und die hat verschiedene Osteopathen ausgependelt und das Pendel ist auf sie oder auf dich, ich duze ja alle, gefallen und somit sitzt sie jetzt hier und lässt sich behandeln. Und ich habe mich echt gefragt, wie hat diese Dame das gemacht? Hat sie Visitenkarten aus verschiedenen Osteopathiepraxen nebeneinander gelegt, ihr Pendel darüber gehalten und dann ist das Ding bei meiner Karte auseinandergeflogen oder hat ein Looping gemacht oder wie funktioniert sowas? Auf jeden Fall, ja, habe ich ja. Dann, ich bin der Erpendelte, Dennis der Ausgependelte.
Der Ausgependelte, nicht ja. Schlecht. Ja, genau, also, sowas habe ich auch. Ich habe eine bekannte Hebamme, auch Heilpraktikerin, und die schickt bei uns in die Praxis auch regelmäßig Babys, aber auch Erwachsene, also häufig schwangere Mütter oder Postpartum-Mütter. Und die pendelt auch immer aus, zu wem die gehen sollen. Wir haben ja mehrere Osteopathinnen und Osteopathen bei uns in der Praxis. Und dann wird gesagt, ja, geh mal hier zu Klaas oder geh mal hier zu so und so oder geh mal hier zu der oder
ist,
zu dem.
Ist wirklich so.
Witzig. Ja, ist wirklich so. Das funktioniert gut. Und oft kommt auch dann noch so eine Anweisung. Guck mal Zwerchfell, guck mal LWS, guck mal und so. Ist so genau, ich bin bei sowas ja auch offen, aber immer mal wieder auch skeptisch, ist ja auch sehr, sehr, sehr viel Subjektivität dabei, was ja auch gut sein kann.
Ja, ich bin sehr skeptisch, was das
angeht. Es funktioniert.
Okay. Ja, wegen meiner. Mach dir mal. Solange das Pendel in meine Richtung stellt, kann ich mich nicht beschweren.
Ja, genau. Es wäre die Frage, ob du das beeinflussen kannst, ein paar Geldtransfusionen darüber fließen lassen oder so.
Ja. Ja, ganz interessant. Und eine weitere Dame hatte ich noch, die ist Yoga-Lehrerin und wir kamen nochmal so auf das Thema Hausaufgaben zu Hause machen, in Bewegung kommen und sie sagte mir, sie sagt ihren Schülerinnen und Schülern immer, Motion ist Lotion und diesen Spruch kannte ich noch gar nicht und den fand ich so zauberhaft, dass ich hier den notiert habe und wollte den hier mal zum Besten geben. Du kennst den Spruch?
Von ja, kenn ich.
Hast du ihn ausgewählt?
Ja, hab ich, ja.
Ja. Motion ist Lotion. Ja, schönes Bild.
Total, ne? Fühl Lotion, ich. So eine Balsamierung, so eine Einschmeichelung.
Ja, schmatzt die Gelenke frei und hält alles schön saftig.
Ja, genau.
Ja, ganz witzig. Letzte Folge, wo wir beide... Ach nee, gar nicht. Du wolltest erst noch, beziehungsweise wir haben so viele Folgen jetzt gemacht, auf die wir noch gar nicht Bezug genommen haben. Du warst sehr umtriebig, schon viel früher und es gibt ein paar kürzere Interviews. Du hast eine Menge Leute vor die Mikros gezerrt.
Ja.
Und da wollten wir noch mal ein bisschen kurz Bezug drauf nehmen. Also spannende Themen, die du da hattest. Auf Englisch gerappt, selber was vorgetragen, wo hast du die Jungs alle hergeholt?
Ja, die, was wir in der Folgenbeschreibung nicht untergebracht hatten, ist, dass die Interviews mit Jan Dommerhold und Lorimer Mosley schon recht alt waren. Ich war 2017, 18, 19, irgendwas in der Art, also schon wirklich älter. Das war auf einem Kongress zu Musikermedizin von der Hochschule in Osnabrück. Dort gibt es ja so ein Institut für Musikermedizin und aber auch für Physiotherapie. Eine gute FH haben sie dort. Und dort waren die beiden eingeladen, um dort vorzutragen. Und ich hatte die Chance genutzt, bin hingegangen, habe mir das angeguckt und habe die beiden interviewt. In der Osteopathie nicht so verbreitet, die beiden. In anderen Bereichen sind das, könnte man jetzt sagen, echte Koryphäen oder echte Master. Mhm. Als allererstes hatte ich Jan Dommerhold mit dabei, niederländischer Amerikaner. Wir hatten uns von Anfang an sehr gut verstanden und er ist so einer der Menschen, der vielleicht am allermeisten zum Thema Dry Needling veröffentlicht hat. Mhm. Und wie er auch damals sagte, das war noch vor Covid, er hat die meisten Flugmeilen im Nacken. Um die Welt zu jetten und Dry Needling zu teachen. Also der ist wirklich sehr viel, immer jetzt wieder unterwegs, war damals sehr viel in Ostasien und was weiß ich wo, im arabischen Raum zum Lehren, hat ein eigenes Institut zum Thema Dry Needling, aber halt eben auch um Forschung zu unterstützen. Und ein super angenehmer, entspannter Typ. Wir hatten uns halt darüber unterhalten, über das Thema Dry Needling. Zu jeder meiner Fragen hatte er eine evidente Antwort. Und nach dem Interview haben wir uns noch, ich weiß gar nicht, fast 2 Stunden lang unterhalten. Er hat mir da auch noch viele Sachen gesagt und erzählt und irgendwelche Anekdoten erzählt. Und ich treffe ihn immer mal wieder. Es ist so, ich will jetzt nicht sagen, einer meiner Mentoren, dafür habe ich ihn zu selten gesehen, aber immer wieder sehe ich ihn. Und es ist so definitiv der, von dem ich am meisten zum Thema Dry Needling gelernt habe. Zumindest so auf jeden Fall auf der Theorieebene und auch auf der praktischen Ebene.
Ja, es war schon interessant. Im wahrsten Sinne des Wortes hast du ihn angepiekt und dann putzeltest du aus ihm raus. Der ist ja ein wandelndes Lexikon, was das Thema angeht und auch schon sehr dezidiert in den Aussagen, auch schon Aussagen, die ich als sehr, also in der Theorie sehr angreifbar empfunden hätte, aber wie er es rüberbringt und wie er es belegt, auch schon relativ weit in der Forschung ist so. Also da gibt es schon viel, viel Input, der einfach nachhaltig erwiesen zu sein scheint.
Auf jeden Fall, spannendes Feld. Und da möchte ich nochmal anteasern, im Dezember, 7., 8. Dezember gibt es in Hamburg einen Dry Needling-Kurs von mir, das passt jetzt ganz gut, hier nochmal Werbung unterzubringen. Da dürft ihr euch noch anmelden, es sind noch ein paar Plätze frei, habe ich gehört, mitten in der Hamburger City. Anmeldung läuft nicht über mich, sondern über die Osteopathie-Schule Norddeutschland.
Alright. Das war das erste Interview.
Zweites Interview, den Lorimer Mosley. Ein Professor aus Australien, Physiotherapeut, und deswegen ist er in der Osteopathie-Szene nicht so bekannt, aber so in der Schmerzforschung ist er ganz weit vorne mit dabei, in der Medizin, aber halt eben auch in der Physiotherapie unter anderem. Für mich auf eine Art und Weise so ein Hero auch, der hat mit David Butler, auch so ein Professor von da unten, das Neuroorthopedic Institute gegründet, NOI, und die haben sich sehr viel mit Nervendynamik, Schmerzaufklärung, so diesen ganzen Prozessen beschäftigt, und das ist so ein Thema, was so die letzten, ja, 10, 15, 20 Jahre, wie ich finde, so dass das ganze Feld unserer Medizin auch aufgeräumt hat, also dass wir halt Schmerz, dass wir ein bisschen so weg von diesem mechanistischen Denken wegkommen, Biomechanik hin zu Neuroorthopädie vielleicht oder halt eben das Gehirn und diese ganzen Placebo-Effekte, was alles einen riesen Einfluss auf unser Schmerzempfinden hat. Und dabei ist er auf jeden Fall vorne mit dabei. Und auch super angenehmer Typ gewesen, sehr entspannt, hat auch hinterher noch weitergesprochen, was im Interview nicht mit aufgezeichnet war, dass ich ihm ein IPA geschenkt hatte von der Ratsherrn-Brauerei, als meine persönliche Empfindung als Painkiller. Das war nochmal ganz, ganz witzig. Ja, genau. Kommt nicht so häufig. Also ist, glaube ich, jetzt gerade wieder irgendwie in Europa gewesen. Sonst ist er hauptsächlich in Australien dort unterwegs, dort viel zu tun, sehr umtriebig. Und dieses Institut, von dem ich gesprochen habe, die veranstalten im März in Australien, in, glaube ich, Melbourne, einen schönen Kongress, wo ich gerne, gerne hinfahren würde, wo ich wahrscheinlich nicht hinfahren werde.
Irgendwann schaffen wir das nochmal, Klaas. Dann bereisen wir mal die Welt und hören uns das an.
Ja.
Oder du trägst was vor und ich höre mir das dann an und bin dein Nacken.
Wollen wir mal sehen. Ja, genau.
Dein Nacken war auch im Interview Nummer 3. Da bist du vor das Mikro gezerrt worden. Und die Kolleginnen und Kollegen von Lomerio haben dich gebeten, ein bisschen was über Männergesundheit und Beckenthemen, Schmerzen, Hodenschmerzen und dergleichen zu Besten zu geben. Und ich fand dich sehr gut vorbereitet. Du hast viel Input und Studien und Wissenswertes untergebracht. Und ich fand auch, dass man gehört hat, dass du auch aus dieser Podcast- und Interview-Szene kamst, weil zum Teil hast du auch irgendwie das Ding dann an dich gerissen und so ein bisschen durch dieses Interview geführt. Und die Interviewerin hat dich zwei, dreimal angepiekt und dann putzelte es aus dir raus. Aber so soll es ja auch sein. Du bist ja als der Interviewter auch eigentlich der im Mittelpunkt steht. Ja, sehr gut.
Ja, genau. Also ich habe da recht viel gelabert in der Folge.
Das stimmt. Ja, ist so gut.
Ja. Was man dazu sagen muss, also auf dieser Plattform ist es als Video auch erschienen, weil ich habe halt eben auch Bilder gezeigt und so eine PowerPoint-Folie da gab. Deswegen klang das, ich habe es mir jetzt nochmal angehört, klang das auch teilweise ein bisschen, also seltsam, so ein bisschen mehr wie so ein Vortrag. Also deswegen auch so dieses Gelaber. Und das Thema ist wichtig. Also manchmal könnte man provokant sagen, dass Männer wirklich eigentlich echt benachteiligt sind im Gesundheitswesen, gerade weil sie wirklich 5 Jahre weniger leben als Frauen in Deutschland. Und ich hatte witzigerweise, nachdem ich die Folge aufgenommen hatte, das schon ein bisschen her war, gleich 2 übelste Gender-Klischees in der Behandlung in der Woche darauf. Klischee Nummer 1. Frau um die 40, 50 geht mit Bauchschmerzen ins Krankenhaus, wird nach Hause geschickt, weil, ich glaube, sie haben es, gehen Sie mal zum Psychologen oder so, da ist nichts, so, gehen Sie nach Hause. 48 Stunden später ist die Dame tot. Weil es halt ein ernstes Problem im Bauchbereich war. Ist die Tochter von einer Bekannten auch, ich kannte sie persönlich nicht, aber fand ich ziemlich heftiges Thema. Und das ist ja auch so dieses Gender-Ding. Frauen werden nicht so richtig ernst genommen. Wird öfter in die Schuhe geschoben, dass es zwischen den Ohren das Problem sei. Und Zugang zu medizinischen Notfallbehandlungen ist schwieriger teilweise. Mhm. Plus anderes Ende des Spektrums, Mann in der Behandlung, der Krebs hinter sich hatte und mit diversen Problemen zu mir kommt und aber auch noch anderweitig jetzt mittlerweile therapeutisch betreut ist, aus der Kindheit quasi traumatisiert, in Anführungszeichen, weil ihm aus der 68er Generation eingebläut wurde, ja, Männer und Stärke und Männer und irgendwie Zähne zusammenbeißen und Augen heulen nicht, das nicht, Männer dürfen nicht rangeln, das war quasi verboten. Also dieses männliche, sag ich, für mich persönlich normale männliche, was man auf jeden Fall in jedem Kindergarten der Welt beobachten kann, dass halt Jungs und Mädels oft anders spielen und so oder andere Prioritäten beim Spielen haben, das wurde ihm aberzogen. Also man dürfe nicht rangeln, man dürfe nicht dieses, man dürfe nicht jenes, man muss sich immer schön zurückhalten und immer nett und höflich sein, was bei ihm zu Problemen geführt hat im Laufe des Lebens. Auch interessant. Ne?
Also, okay,
man könnte natürlich jetzt heute.
Was sind Probleme?
Ja, Probleme im Umgang oder Probleme im Beruf, Probleme in der Familie, so auf eine Art und Weise, könnte man sagen, so ganz genau will ich da jetzt nicht auch nicht so drauf eingehen, aber halt eben, weil dieses normale Verhalten nicht normal ausgelebt werden durfte. So. Na, heutzutage könnte man auch sagen, ja klar, toxische Maskulinität ist jetzt auch nicht unbedingt toll, führt auch zu Problemen. Da darf es aber einen ganz normalen Mittelweg, entspannten Mittelweg geben und dass man halt auch einfach den Unterschied zwischen den Geschlechtern halt jetzt auch nicht unbedingt hervorhebt und jetzt auch nicht irgendwie glorifiziert, aber halt eben auch einfach normal betrachtet und zulässt.
Ja, ich habe mal ein Buch gelesen, das heißt Boys Don't Cry, was nochmal die Geschichte der Zugang zur Emotionalität von Männern in der europäischen Vergangenheit reflektiert. Und da geht es unter anderem darum, dass viele Männer einfach aus den kriegerischen Zeiten, Erster, Zweiter Weltkrieg, so viel posttraumatische Belastungsstörungen davon getragen haben, aber um ihr Leben fürchten mussten, wenn sie aus der Reihe getanzt haben oder wenn sie auffällig waren, emotional oder psychisch, dann gab es nämlich Ärger im eigenen Regiment, weil das konnte die Armee oder das Bataillon nicht gut gebrauchen, wenn es da Störungen im eigenen Laden gab, und dann wurden diese Menschen tatsächlich liquidiert. Und somit mussten die Leute befürchten, nicht nur an der Front zu sterben, sondern auch durch die Hand der eigenen Offiziere, wenn sie sich haben was anmerken lassen, und haben natürlich dann versucht, ihre Emotionen und ihre Traumen tief runterzuschlucken. Und das hat zum Beispiel in Großbritannien dann irgendwann zu so einer ganz verworrenen Arbeiterkultur und den Lads und diese Umgangsformen, die wir alle aus irgendwelchen Guy Ritchie-Filmen kennen, geführt. Und das dieser eine Aspekt, der mir noch dazu einfällt. Und im Umkehrschluss muss man aber auch nochmal ins Feld führen, dass es nicht pauschal ist, dass die Männer in der Medizin benachteiligt werden. Ich habe auch schon mal Artikel gelesen, dass zum Beispiel in der Pharmazie häufig Medikamente in Portionsgrößen produziert werden, die eher für den männlichen Körper geeignet sind, und viele Frauen sich da eigentlich irgendwie irgendwelche Dosen abschneiden müssten oder abknapsen müssen, weil sie bei manchen Krankheitsbildern einfach eine geringere Dosierung brauchen oder verarbeiten sollten. Und da gibt es durchaus strukturelle strukturelle Produktionsherangehensweisen, sagen wir es mal so, die eher auf den männlichen Körper ausgelegt sind. Also auch da gibt es immer ein Für und ein Wider, aber da wir speziell in der Osteopathie, das war ja auch Thema, uns viel um das Thema Gynäkologie beschäftigen, was ja ein Riesenfeld ist und auch super interessant ist, und wo wir einen sehr guten Zugriff haben. Da ist der männliche Körper und die männliche Anatomie, sprich Behandlung von Prostata, Hoden, Penis und KKG, bedeutend seltener an der Öffentlichkeit. Und das fand ich jetzt schon mal einen ersten interessanten Schritt, da nochmal gleichberechtigt drauf zu schauen.
Ja, genau, mein Ding.
Und fairerweise muss ich aber auch sagen, ich habe noch nie einen Mann in meiner Selbstständigkeit behandelt, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich habe ein Prostata-Problem und würde das ganz gerne osteopathisch mal abklären lassen. Mhm. Oder also konkret mit Hodenschmerzen oder sowas. Mhm. Meistens sind es irgendwelche Bewegungsapparatsbeschwerden, die lokal in der Nähe der männlichen Genitalien stattfinden, irgendwie Beckenschmerzen oder Adduktorenprobleme oder Hüfte oder wie auch immer. Und dann fällt mal das Wort darauf, dass die Prostata mal entzündet war oder dass es Potenzprobleme gibt oder dass Ejakulieren schmerzhaft ist und so weiter und so fort. Aber das als Aufhänger hatte ich in meiner Praxis noch nie. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Hast du Männergesundheitsthemen, die mit dieser Überschrift zu dir kommen?
Ja, wobei meistens dann so sekundär durch die Blume. Also ich hatte ja gesagt, so ein Strolch aus dem lokalen Gym bei mir, der mir ein paar andere Strolche vorbeischickt. Du hast das Wort Strolch mal benutzt. Ja. Der meinte, ja, ich hab das auch, das zieht mir da unten rein und so, ey, das kommt aber nicht vom zu viel Taka-Taka und so. Meinte ich so, nein, keine Angst, und so, kannst so viel, so wenig machen, wie du möchtest. Das kam halt in seinem Falle durch Bauchmuskeltraining und so. Und dann kam halt dann so der ein oder andere dann auch nochmal so da mit, aber häufig halt eher sekundär. Also manche sprechen und sagen, ja, ich habe Rückenschmerzen, das zieht mir dann auch bis in den Genitalbereich rein,
stimmt.
Und so.
Ja, ja,
das schon. Aber so auch das Thema Prostata, wo es ja auch in der Osteopathie schon auch einige Leute gibt, die sich damit beschäftigen. Ich meine, dass sogar Barall ein Buch auch dazu hat, zu dem Thema. Das habe ich jetzt so primär noch nicht erlebt, dass sie sagen, ja, hier nachts zu oft aufstehen und tröpfelt und dieses und jenes und so. Primär habe ich das noch nicht erlebt, aber halt dann so sekundär, dass das dann halt später auch so irgendwie mit dazu kam und dann so im Zusammenhang mit Beckenboden, mit Hormonproduktion, mit dem Becken insgesamt schon auch relevant war. Ja, genau. Ja, also offener, Gott sei Dank, offener sind die Frauen da halt, denke ich. Und so diese Themen, da gibt's ja viele Kolleginnen hauptsächlich, die irgendwie dann wegen Unfruchtbarkeit vielleicht oder wegen Menstruationsprobleme, Endometriose, diese ganzen Sachen, da ist halt, besteht halt viel mehr Offenheit so bei dem Thema. Ja. War ja auch Teil des Interviews, ne, dass das halt einfach schon insgesamt gesellschaftlich damit ein bisschen offener umgegangen wird und dass es ein größeres Thema in der Medizin ist und halt gerade auch in der Osteopathie, in unserer sogenannten Alternativmedizin, da halt eine richtige Sparte dafür gibt.
Ich werde nächstes Jahr 40. Das ist ja auch so ein
Alter. Das hast du eigentlich schon sehr oft erwähnt in diesem Podcast. Das scheint sich da langsam darauf vorzubereiten.
Ja, mache ich auch. aber in dem Rahmen gibt es jetzt ja mittlerweile auch routinemäßige Vorsorgeuntersuchungen. Und der Prostata-Check ist dann durchaus Teil davon. Und ich will nochmal sagen, ich habe auch das Empfinden, dass Frauen offener damit umgehen, weil sie ist einfach auch schon länger seit der Jugend mit regelmäßigen Gynäkologie-Untersuchungen gewohnt sind, sich mit ihren Geschlechtsorganen auseinanderzusetzen und da mal draufschauen zu lassen. Bei uns Männern ist das irgendwie so fließend und irgendwann ist man dann halt mittelalt bis älter und dann heißt es vom Arzt, jetzt müssen wir da auch mal hingucken und jetzt müssen wir mal eine Koloskopie machen und dann reißen die Männer die Augenbrauen hoch und sagen sich, oh Gott, was ist jetzt los? Also es wird meistens, wenn denn kein subjektives Problem existiert, auch relativ lange negiert in der Medizin. Und ich glaube, wenn wir da etwas aufgeklärter mit umgehen wollen würden, müssten wir dieses Thema Prostata schon früher auf die Agenda setzen, auch wenn es vielleicht noch nicht so früh in der Statistik ein relevantes Thema darstellt. Ja, ich habe einen Kumpel, der ist Psychologe und der hat einen Sohn, der Fußball spielt und hat beim Fußball jetzt einen anderen Vater kennengelernt, der sich als Proktologe und Gastroenterologe bei ihm vorstellte und ihm sofort im ersten Gespräch sagte, Mensch, komm doch mal vorbei auf den Kaffee, ich kann auch meine Hafenrundfahrt bei dir machen. Da kann man schon früh mit anfangen. Und dann jetzt hat mein Kumpel tatsächlich gesagt, Dennis, hast du sowas schon mal machen lassen? Ich bin jetzt tatsächlich hin und her gerissen, weil meine Großmutter hatte Darmkrebs und ich überlege, das zu tun. Und ja, der Gastroenterologe sagte wohl, wenn es eine familiäre Disposition gibt, dann wohl eher in der etwas näheren Generation relativ, also bei den Eltern, dann wäre es interessanter als bei den Großeltern diesbezüglich zu schauen. Aber auch im jungen Alter gibt es halt durchaus medizinische Themen im Darm und es lohnt sich da mal reinzuschauen. Ich selber habe schon 2-3 Darmspiegelungen in meinem Leben hinter mich gebracht.
Wirklich?
Ja, tatsächlich. Ja. Gott, okay. Ich hatte da auch mal ein Gesundheitsthema und das ist toi 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 seit 15, 16, 17 Jahren komplett still. Ich würde heute sagen, das war tatsächlich psychosomatisch, aber ja, don't know. Auf jeden Fall habe ich das ganze Prozedere schon ein paar Mal kennengelernt und ich finde am schlimmsten daran dieses Säubern des Darms durch diese Laktose Flüssigkeit, die man da vorher trinken muss. Die schmeckt nämlich einfach wirklich übel und mit dem Mindset, wofür das jetzt alles sinnvoll ist, das zu trinken, geht das wirklich im Schneidersitz durch den Hals, muss man ganz ehrlich sagen.
Okay.
Und der Prozess dieser Darmspiegelung selber ist war total harmlos, also man kriegt dann Propofol oder ich weiß nicht, Diazepam, aber ist auf jeden Fall so ein bisschen weggebeamt und merkt dann, dass da gearbeitet wird, aber ich habe es jetzt nicht als unangenehm empfunden. Es gibt viele Menschen, die sagen, danach haben sie Bauchschmerzen gehabt, weil der Darm ja mit Gas oder Luft aufgepumpt wird, damit man besser sehen kann und um die Kurven fahren kann und so weiter und die Luft muss halt irgendwo hin, aber ja, es ist alles machbar. Von daher lasst euch bei euren Routineuntersuchungen mal beraten, beziehungsweise überlegt euch mal, ob das vielleicht spannend sein könnte. Und ansonsten, du bist auch noch, genau wie ich, die Generation, die gemustert wurde.
Ja.
Wir kennen das alles noch von dem Betriebsarzt, der da so ein bisschen an den Hoden rumgefummelt hat und dann einmal den Finger in den Hintern geschoben hat, um mal zu checken, ob da alles verschieblich und beweglich und geschmeidig ist. Ja, war ich in dem Alter nicht, war ich nicht so Chico mit, muss ich sagen. Das fand ich schon ein bisschen seltsam.
Okay. Bei uns in Niedersachsen wurde der zweite Teil ausgespart, muss ich sagen.
Ist das so, ja?
Ja.
In Westfalen hat man die komplette Behandlung bekommen, ja.
Da hat man sich auf die Franzosen vorbereitet, falls sie wieder einmarschieren demnächst.
Ja, oh Gott. Ja. Ja, so viel dazu. Ja, aber schönes Interview und
ich fand es nur im Nachhinein schwierig, mir selbst zuzuhören bei dem zweiten Teil des Interviews, wo es halt die ganze Zeit um Hodenschmerz geht. Wie kann irgendein Typ so lange über Hodenschmerz referieren?
Also ich glaube, da muss ich fairerweise sagen, das habe ich noch nie erlebt und toi toi toi, ich glaube, das kann auch übel sein. Also jeder Schmerz kann übel sein, ne? Aber
ja.
Ich glaube, so ein richtig deeper Hodenschmerz, auch so eine Hodentorsion, stelle ich mir wirklich bitter vor.
Aber ja. Ja, also wie gesagt, in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, da kenne ich den einen oder anderen häufig nach Sport und so.
Yeah.
Einer meinte auch, ging gar nichts mehr, erstmal im Strahl gekotzt und dann irgendwie kamen die Ambulanzen, die Rettungswagen und witzige Anekdote, der eine sagte, als er dann wieder von der Narkose aufgewacht war und verballert war, das erste, was er die Anästhesistin oder die Krankenpflegerin gefragt hatte, sind Sie mehr so der Beatles-Typ oder sind Sie mehr so der Rolling Stones-Typ? Da muss ich immer dran denken, dass man solche ernsten Themen immer auch gut mit Humor verpacken kann.
Ja, das macht vieles einfacher, das stimmt. Ja, apropos Humor, ein bisschen mit Augenzwinkern haben wir ja auch in unserer letzten gemeinsamen Folge über anatomische Wortneuschöpfung gewisser Lieblingsstrukturen von uns gesprochen. Und da habe ich auf Instagram nochmal nachgehorcht, ob unsere Hörerschaft da vielleicht auch ein paar Assoziationen hat. Und da kam so ein bisschen Rückmeldung. Beliebt war das Sternum zum Beispiel, was du als Excalibur bezeichnet hattest. Da wurde nochmal, das wurde nochmal als Cobra bezeichnet.
Cobra.
Wir hatten da so ein Bild auf Insta gestellt und im Profil sieht das Sternum tatsächlich aus wie so eine Cobra, die sich gerade aufrichtet. Und
auch schön, ja.
Und ansonsten gab es noch eine Geschichte, da kann ich nicht so richtig mitreden. Ich weiß nicht, hast du Dune gesehen, den Kinofilm?
Nein, leider noch nicht. Wollte ich gerne.
Ja. Genau, und da gibt es eine Figur, die heißt Gom Jabbar scheinbar. Und die wurde dann auch nochmal mit dieser Person assoziiert. Aber sorry, da kann ich nicht mitreden. Da weiß ich nicht genau, was da gemeint wurde. Zu meinem Atlas, sein Vater, C7, ich habe hinterher nochmal reingehört, ich habe nur C7 genannt, ich finde TH1 natürlich auch sehr spannend diesbezüglich, also diesen Komplex, der wurde nochmal als der bucklige Onkel bezeichnet, das kann man natürlich auch genauso nehmen wie die bucklige Witwe, schönes Bild. Und dann fand ich noch ganz interessant der Omohyoideus-Muskel wurde nochmal als die Schleuder bezeichnet. Und das Schleuder. Ist auch ein schönes Bild. Das Hyoid ist ja wie so eine, wie so ein Hufeisen, wie so eine Spange und rechts und links davon abgehend zur Schulter gibt es diesen langen Muskel und das ist natürlich eine gute ein schönes Bild zu Schleuder. Es war jetzt einfach ohne Erklärung geschrieben. Da könnte man natürlich noch mal so ein bisschen hinterher fragen, was bedeutet denn jetzt die Schleuder für dich und was hat das vielleicht für einen biomechanischen oder funktionellen Hintergrund. Aber einfach das Bild so zu beschreiben, finde ich auch ganz nett. Ja.
Ja.
Ja, ja. Iliopsoas wurde noch mit Augenzwinkern geschrieben, um uns zu ärgern. so. Der gute alte Seelenmuskel, aber dafür gab es jetzt auch keine weitere Assoziation.
Stimmt. Komisch, dass wir uns die noch nicht vorgeknöpft haben.
Ja.
Dafür das machen das
paar,
andere.
Ein paar Evergreens, die immer mal wieder kommen.
Ja. Genau. Sehr passend zu dem Thema, das ist jetzt eine sehr gute Überleitung, haben wir uns mit einem Artikel beschäftigt und es ist eigentlich ziemlich überfällig, dass wir uns mit dem Artikel oder mit den Autoren dieses Artikels beschäftigen, weil der zumindest in einer gewissen Szene innerhalb der Osteopathie für sehr viel Furore gesorgt haben. Also den Artikel, den wir uns heute vornehmen, ist der It's All Connected, So It All Matters, The Fallacy of Osteopathic Anatomical Possibilism. Von den Autoren Diego Hidalgo und Andrew Macmillan und eigentlich als Drittautor, aber viel interessanter, dieser ominöse Oliver P. Thompson. Oliver Thompson ist nämlich seines Zeichens auch der, der den Artikel geschrieben hat, What's Wrong with Osteopathy? Also was stimmt nicht mit der Osteopathie? Der hat für sehr viel Diskussionsbedarf gesorgt und da habe ich mit einigen unserer Interviewpartner auch so kurz drüber gesprochen und einige waren echt ziemlich angepisst von diesem Oliver Thompson und gesagt, ja, das wird irgendwann auf den zurückfallen und da und so weiter. Der ist nämlich Professor in London für Osteopathie, also einer der wenigen europäischen Professoren, die es in dem Bereich gibt und auch unter anderem Herausgeber für das IJOM, also International Journal of Osteopathic Medicine. Dort ist nämlich auch dieser Artikel im Frühjahr diesen Jahres erschienen, ich glaube Februar oder März 24. Und ja, Dennis, der Artikel macht sich daran, unser Kettengame zu zerstören, kann man sagen.
Die Leute hören nur noch unseren Podcast wegen den Ketten.
Ja.
Und jetzt wird uns das auch noch weggenommen.
Jetzt wird uns das weggenommen. Was wollen sie uns noch alles wegnehmen? Die grauen Männer in ihren Anzügen von der Wissenschaft.
Ich bin beim Lesen des Artikels erstmal über das Wort Possibilismus gestoßen. Ja. Das, was man ja auch wo man eine Assoziation zu bekommen kann, wo ich aber keine Definition zugefunden habe und habe mir eine rausgepickt, die ich ganz gut fand. Die lese ich mal eben kurz vor. Der Possibilismus ist ein Konzept, das die Theorie des Determinismus in der Geografie herausfordert. Auch in, wohlgemerkt der Humangeografie. Es handelt sich um eine Ansicht, die besagt, dass der Mensch durch seine kulturellen und technologischen Fähigkeiten in der Lage ist, seine Umwelt zu verändern und anzupassen, anstatt passiv von ihr beeinflusst zu werden. Mhm. Im Gegensatz zum Determinismus betont der Possibilismus die Bedeutung des menschlichen Handels und argumentiert, dass Menschen durch ihre Entscheidungen und Handlungen in der Lage sind, ihr Leben und ihre Umgebung aktiv zu gestalten. Mhm. Speaking of, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt.
Ja.
Das könnte man jetzt natürlich so ein bisschen long story short mäßig ins Feld führen. Und das, was unser Kettengame betrifft, ist natürlich immer, wir feuern uns hier gegenseitig einen Anfangs- und einen Endpunkt und ziehen auf irgendwelchen Ebenen Verbindungen, die natürlich mal total angreifbar sind und manchmal auch vielleicht ganz plausibel. Ich kann für meinen Teil tatsächlich behaupten, dass ich mich eigentlich immer nur Ketten bediene, weil ich auch zu dumm bin, um mir andere vorzustellen, die ich irgendwie in meinem Berufsalltag schon mal wahrgenommen habe. Und man läuft natürlich Gefahr, wenn man jetzt einfach so random irgendeine anatomische Verbindungskette auf den Weg haut, die dann als Argumentation dafür dient, warum von X nach Y ein Problem dargestellt wird. Da läuft man Gefahr, das als gesetzt und gegeben und pauschal auf alle Menschen anwendbar zu übertragen. Und das ist, glaube ich, auch eine der Key-Themen dieses Artikels, der davor warnt, einfach irgendwas in den Raum zu werfen und das als neueste Gesetzgebung darzustellen. Am Ende des Tages ist es immer ein individuelles, da reden wir uns ja auch den Mund immer wieder fusselig. Also diese Ketten, die man mal findet, die können bei X und bei Y zum Tragen kommen und bei anderen eben nicht. 10-mal Rückenschmerz, 10-mal verschiedene Ursachen, das kennen wir alles.
Ja, das kennen wir alles. Diese Kettending ist halt ein zweischneidiges Schwert, könnte man mindestens sagen. Also Beeinflussung durch den Körper kennt man halt auf jeden Fall. Manche sind halt total evident seit vielen Jahrzehnten. Manche sind auch mit Studien ganz gut unterfüttert. Beispiel halt eben Weiterleitungen über den Phrenikus bei Schulterschmerzen. Das irgendwie 20-50% nach einer Bauchlaparoskopie, wo halt eben Druck im Bauchraum aufgebaut wurde durch Lufteinfluss. Dass dadurch das Zwerchfell der Phrenikus gereizt wurde und viele von denen, also 20-50%, hinterher halt eben Schulter-Nackenschmerzen hatten, nicht durch die Lagerung. Da gibt es ein paar sehr schöne Reviews. Sowas könnte man sagen, könnte man als evident bezeichnen, dass sowas halt auf jeden Fall vorhanden ist und funktioniert. Frage ist wiederum, ob das halt eben auch bei den Leuten mit Schulter-Nackenschmerz bei uns halt eben dann eine Rolle spielt und ob wir uns da nicht ein vormachen. Und ja, also das ist ja eigentlich so das Ding in der Osteopathie und das zieht die Leute auch so Bücher zu kaufen, wie so zum Beispiel dieses Biomechanikbuch, was wir mal vorgestellt hatten, wo es halt wirklich teilweise interessante Ketten gibt und teilweise sehr, ja, hingezogene klassische Ketten, wo man sagt, okay, warum beeinflusst jetzt dieser eine Muskel, der Biceps femoris zum Beispiel, wieso beeinflusst der halt so krass das Becken, dass wir da halt ein Ilium, Upslip, Posterior, Anterior, was auch immer haben und diese ganzen anderen Muskeln, die da ja auch noch alles Fett einpacken, was ist denn mit denen, ne? Wieso ist das jetzt nur dieser Muskel und ist das überhaupt möglich halt irgendwie? Und auf dieses Thema geht der Artikel ganz interessant ein. Ich würde einmal so ganz kurz das zusammenfassen, was die so besprechen. Also dieser anatomische Possibilismus hast du perfekt ausgedrückt, glaube ich. Also was ich darunter auch verstehe, ne, dass man damit alles erklären kann. Und die haben auch so von so einer anatomischen Übergriffigkeit gesprochen oder von so, dass es halt einfach über das Ziel hinausschießt. In der Osteopathie ist bekanntermaßen Anatomie ist King, könnte man sagen, um im Englischen zu bleiben. Still hat gesagt, erstens Anatomie, zweitens Anatomie, drittens Anatomie. Yes. Das ist ja das, worauf wir uns alle einigen können. Mhm. Und der Artikel kritisiert halt, dass das halt, ja, natürlich wichtig ist, aber dass wir uns halt seit Jahrzehnten oder beinahe seit über einem Jahrhundert halt einfach zu sehr auf diese anatomischen Biomechanik versteift haben. Und dann sagen sie weiterhin, dieser anatomische Possibilismus bezieht sich halt auf eingebildete und übertriebene und auch teilweise unplausible Beziehungen, die zwischen diesen Strukturen existieren können. Ne? Mhm. Hört euch unsere Folgen an, hört euch unsere Ketten an, die wir in den Äther peitschen. Ja. Genau darum geht es halt. Ne? Das wird da kritisiert. Und dann wird halt weiterhin kritisiert, dass dieser Possibilismus dazu verwendet wird, um diese ausgefeilten osteopathischen Diagnoseerklärungen zu erstellen und halt eben als Grundlage genommen wird von uns, um unsere Behandlung und unsere Beurteilung zu bedienen. Ne? Auch sehr schön hervorgehoben in dem Artikel, Patienten fühlen sich besser, wenn sie eine klare Diagnose haben und auch die Behandler, unabhängig von, ob das Ärzte, Physios, Osteopathen, Chiros sind. Wir fühlen uns auch besser, wenn wir wissen, was wir da machen. Na, ich sage gerne häufig, wenn ich kleine Babys behandle, weiß ich oft nicht so ganz genau, was funktioniert da und so weiter. Ne? Sage ich ganz gerne, fühle ich mich unsicher. Ich behandle die super gerne. Ich habe auch gute Erfolge damit und weiß immer nicht, was ist da jetzt passiert. Ist das irgendwie, weil ich die Eltern aufgeklärt habe, weil ich irgendwie heute wieder richtig im Flow war, im Mojo war, oder war es doch die linke Hüfte, die den Kopfschiebstand beeinflusst hat und so. Und ich fühle mich besser, wenn ich sagen kann, so zum Patienten, ja, ich glaube, das ist das Ding, so, das hängt damit zusammen, völlig klar, so, ich habe das ja gelöst im Anschluss, sie haben getestet, Schulter bewegt sich wieder besser, da fühlt man sich wohl, das muss man sagen. Ich glaube, dir und den meisten unserer Hörerinnen und auch wirklich unseren Patienten, denen geht es gut damit, wenn es funktioniert.
Da sind wir wieder bei diesen Placebo-Dingen, ne? Und was Psychologie und was auch Gesprächsführung und Sprache mit den Menschen macht, wenn du nach der Behandlung selber rumdruckst und sagst so, boah, keine Ahnung, wir gucken mal, was so passiert, dann ist häufiger unterm Strich die Aussage beim nächsten Termin, ja, hat jetzt irgendwie nicht so gezogen. Wenn du aber tatsächlich mit Überzeugung sagst, ich bin jetzt hier und da und dort gewesen und aus meiner Erfahrung nach könnte das einen guten Impact haben, ich glaube, wir haben was gefunden, dann hat man sich ja nicht so richtig festgelegt, sondern sich auf seinen Erfahrungsschatz berufen und B hat man jetzt eine Perspektive gegeben und aus meiner Erfahrung nach kommt das einfach gut an und ich finde das auch nicht cheaten und betrügen, sondern also es muss natürlich schon irgendwie auch authentisch bleiben und es muss auch einigermaßen der Realität entsprechen, aber da haben wir ja auch schon Folgen drüber gemacht, welchen riesen Impact quasi deine Aura und dein Umgang mit den Menschen und die Infos, die du dieser Person mitgibst zu ihren Problemen, was das für einen riesen Therapie-Effekt haben kann.
Genau. Ich versuche auch genau das. Wenn ich selber ein gutes Gefühl habe, dann versuche ich nochmal extra Optimismus zu schüren. Dann sage ich, ja, ich bin optimistisch, das wird wieder. Zähle viele positive Sachen auf. Zum Beispiel hatte ich diese Woche jemanden, älteres Semester schon, will sehr aktiv sein und der Knieprobleme hatte und ich hatte das Gefühl, ja, Knie ist super, so diese ganzen Tests so für Menisken, Bänder und so nicht angesprochen, Gelenk läuft gut, wenig Krepitation und so und ich meinte, ja, ich bin echt optimistisch, ich glaube, sie können wieder zurück zum Badminton, ich glaube, sie können wieder zurück zum Joggen, wenn es läuft, ne, machen sie nicht zu wild, seien sie aktiv, machen sie ein paar Übungen und immer so an die Schmerzbelastung und so und das hat den so richtig angepeitscht, das höre ich gerne, sowas, ne, gut, war jetzt ein spezieller Fall irgendwie, aber ich habe mir schon mal überlegt, in meiner Dokumentation immer zu gucken, dass ich dokumentiere, dass ich nochmal gezielt Optimismus geschürt habe.
Ah, okay.
Und wie dann das Outcome hinterher war. Ne? Mhm. Ist jetzt natürlich keine Studie, wenn halt so Fallserien und so, weil ich ja auch authentisch bleibe und irgendwie auch so wie du nur Optimismus besonders dann schüre, wenn ich denke, ja, das ist ein Ding, das kriegen wir wieder hin. Egal, ob ich jetzt lokal behandle oder ob ich jetzt über die sechste Kette, über den vierten Ventrikel behandle, so ungefähr. Da bin ich halt authentisch, also bei den Fällen, wo ich wirklich optimistisch bin und so. Aber halte ich für ein wichtiges Ding. Und das greifen die auch in dem Artikel ja auch nochmal auf, ne? Dass das halt eben so das Ding der Osteopathie ist, diese personenzentrierte halt und die auch diese ganzen anderen Faktoren dazwischen. Und da möchte ich jetzt auch nochmal kurz weitermachen. Der vierte Punkt, nämlich aus dem Artikel, ist auch, dass sie halt sagen, ja, wenn wir uns zu viel und zu lange mit diesem ganzen anatomischen Possibilismus beschäftigen, dann verschwenden wir zu viel Zeit damit und könnten uns eigentlich viel interessanteren Ressourcen widmen, die wir in der Osteopathie halt eben als Chance haben. Ne? Eben so dieses ganze Drumherum, was wir so haben, dieses personenzentrierte, dieses individuelle, diese ganzen neurologischen, psychoneuroimmunologischen, was auch immer Faktoren, die halt eben auch damit drin sind, im großen Stil bei uns, die uns aber vielleicht gar nicht so bewusst sind oder uns erstmal nochmal bewusst werden sollten in Zukunft.
Ja, Punkt.
Punkt, ja. Genau. Was sonst noch nämlich kritisch in dem Artikel besprochen wird, ist, dass ja auch so diese Fokussierung auf den optimalen Menschen, also dass wir im Lot sein sollen und dass wir halt von der Norm abweichende anatomische Strukturen oder Haltungsmuster, dass die halt eben zu Problemen führen, ne? Ilium anterior, Ilium posterior, Talus in Extension, in Ventralpalmarflexion und so weiter.
Freie'sche Gesetze.
Freie'sche Gesetze, genau, solche Sachen halt. Ja. Uralt, anatomischer Possibilismus. Teilweise macht das Sinn, mische ich mich auch mal wieder, wie ich dabei bin. Teilweise halt auch nicht. Und was die als Argument ins Feld führen, erstens hat sich das nicht so richtig zeigen lassen, dass Leute mit Haltungsabweichung mehr Schmerzen haben als oder auch asymptomatisch sein können. Mhm. Und das haben wir auch schon häufiger besprochen aus diesen ganzen MRT-Studien, dass sehr viele asymptomatische Leute sehr starke Verschleißerscheinungen, Degeneration, Arthrose, Bänderrisse und so weiter haben, die kein Problem sein müssen. Ne? Und wer sind wir dann, wenn man das im MRT irgendwie schon sehen kann, dass wir mit unseren sehr subjektiven Händen dann halt irgendwie das besser beurteilen können und sagen, ja, daher kommt dein Problem so. Finde ich eigentlich ganz smart, diese Herangehensweise. Und das wird ja dann auch heutzutage viel immer wieder aufgegriffen, so diese, wie sagt man, Antifragilität und diese Nocebos, dass wenn man sagt, ja, da ist irgendwie, Orthopäde sagt, ja klar, haben Sie Schmerzen, Arthrose dritten Grades, zack, das Knie ist für den Arsch, so, ich setze Ihnen da mal ein neues ein und dann wird das wieder so, ne? Das ist nicht umsonst wird das halt sehr kritisch gesehen und da sehen diese Autoren auch in dem Artikel eine Gefahr über dieses, die anatomischen Strukturen zu sagen, ja, da ist eine Dysfunktion oder da ist irgendwas oder, das kennst du mit Sicherheit auch, ihre Leber hängt schief oder da ist was an der Leber, das behandle ich ihnen, dass die Leute dann irgendwie nicht richtig zugehört haben, also die Patienten, oder das nicht gut erklärt wurde und dann denken die, ich habe was mit der Leber, ich habe eine Pathologie an der Leber, so, ne, und ich gehe da lieber nochmal zum Arzt damit und so, ne, und da wird dann halt eben auch teilweise Ängste geschürt, absichtlich oder auch häufig unabsichtlich, so, und das wird da halt in diesem Artikel auch sehr gut kritisiert, wie ich finde.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich hänge gerade nochmal bei dem Gedanken der osteopathischen Ausbildung und unseres Selbstbildes in der Osteopathie. Ich finde Freiet und die Erklärungsmodelle, guck mal, wenn hier unelastisch ist, dann gibt's dort einen Zug und das könnte XY auswirken, das finde ich sehr interessant und wichtig, dass man das als Student und Schüler mit aufnimmt, verarbeitet und für sich dann aber auch weiterentwickelt. Wir sind ja immer so in dieser Gesellschaft darauf erpicht, irgendwas bereits Durchgedachtes und Fertiges und Vorgekautes vorgeworfen zu werden, das zu schlucken und einfach anzuwenden. So funktioniert es aber leider nicht in der Osteopathie. Und ich finde es ganz wichtig, in allen Lebensbereichen immer mal wieder einen Blick auf die Geschichte zu werfen und zu überlegen, wo kommen wir eigentlich her? Was waren damalige Probleme? Was waren Erklärungsmodelle? Ist das noch aktuell? Warum ist das vielleicht nicht mehr aktuell? Oder was hat sich weiterentwickelt, dass wir einen besseren Blick darauf bekommen? Und auf dieser Basis können wir auch weiterdenken und uns individuell weiterentwickeln. Also das heißt, ich will das überhaupt nicht negieren. Ich arbeite überhaupt nicht nach Freiet, aber ich habe damals mal verstanden, was die Idee war und dass man versucht hat, diese einzelnen Strukturen wieder dahin zu bringen, wo sie einmal waren, um ein bestmögliches Outcome zu erzielen. Kann man jetzt heute dann, oder ich würde es heute kritisieren und sagen, wenn die Leute drei Rechtskurven ziehen, dann haben sie ihre Wirbel wieder in ihrem Habitus zurück, weil wer bin ich, als dass ich jetzt da einmal drauf drücke und die Struktur wieder dahin drücke und dann bleibt die jetzt auch gefälligst da. Das finde ich vermessen, aber ich verstehe den Gedanken dahinter und ich finde es gut, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich finde es auch gut, dann von diesem Artikel sich daran zu reiben. Aber wir müssen irgendwo einfach anfangen zu denken und zu überlegen, wie der menschliche Körper funktionieren kann, weil am Ende des Tages funktioniert die Scheiße ja, ne? Ja. Und ich bin jetzt in meinem Berufsleben technisch und vom Outcome her einfach erfolgreicher als in meiner Zeit des Physiotherapeuten. Und ich glaube, das hat einfach auch damit zu tun, dass ich mich noch mehr mit Anatomie und der Materie auseinandergesetzt habe und noch ein größeres Verständnis für Zusammenhänge, sage ich jetzt mal, entwickelt habe. Ob jetzt wirklich immer der Sartorius oder der Rectus Femoris das Becken nach vorne zieht, das sei mal dahingestellt, aber ich gucke da wenigstens drauf und ich versuche hier was zu verändern und ich versuche da was zu optimieren und habe eigentlich nie den, das finde ich immer so schwierig, habe nie den Anspruch, eine Struktur zu verändern, weil das kriege ich in einer Stunde nicht hin. Die Leute rennen 40, 50, 60 Jahre in bestimmten Konstellationen rum und jetzt gehe ich da einmal dran und forme mir den Menschen so, wie ich ihn haben möchte. Vergiss es, kriegst du nicht hin. Ich versuche aber mit den gegebenen Verhältnissen das Optimum rauszunehmen, sprich alle Blockaden und Barrieren oder Verklebungen oder Unelastizitäten zu lösen, so dass gegebenenfalls Schmerz weniger wird, weil Nerv weniger eingeklemmt wird oder Beweglichkeit verbessert wird oder. Und da glaube ich sehr wohl dran, dass ich da einen Einfluss habe und das erkläre ich mir dann auch über Züge und Ketten und funktionelle Verbindungen, die sehr weit durch den Körper ziehen können. Mhm. Aber ist das wissenschaftlich? Nein, das ist nur Empirie. Und da sind wir wieder an diesem Punkt, was wollen wir eigentlich sein? Also ich finde dieses Begriffsonanieren auf die Osteopathie. Die Osteopathie ist ein in sich abgeschlossenes System und muss in sich perfekt sein und alle, dann haben wir unser Berufsbild und dann können wir endlich losziehen und die Menschheit retten. Wir sind nie fertig in der Osteopathie. Wir entwickeln uns immer weiter und und das tust du auch. Ich kenne den Orthopäden, der frühkindliche Reflexe aus dem Menschen rausholt. Und ich kenne den spirituellen Heilpraktiker, der feinstofflichste Blutanalysen bis ins Detail macht. Also es gibt da auch aus beiden Welten auch Extreme in alle möglichen anderen Richtungen. Und am Ende haben wir alle das Ziel, den Menschen zu helfen. Und demnach bin und bleibe ich bei dem Thema, wir müssen das immer alles individuell betrachten, sowohl als Therapeut als auch auf den Patienten gerichtet und können uns dann als heterogene Masse in der Osteopathie weiterentwickeln. Aber wir werden niemals eine Gesetzgebung finden, die jetzt beschreibt, warum die Leber denn verdammt nochmal jetzt die erste Rippe nach oben drückt oder wie auch immer. Weil jede Leber sieht nun mal anders aus, jeder Brustkorb ist anders. Das immer wieder zu pauschalisieren, das wird uns, glaube ich, nicht gelingen.
Ja. Du sprichst da auf jeden Fall so dieses Ding wieder an, dass wir uns überlegen müssen, was wollen wir als Profession oder wollen wir eine Profession haben? Und sehr viele Osteopathen wollen das ja auch gar nicht so sehr. Ne? Die sind super, gerade in Deutschland, sind super happy damit, hier wie im Wilden Westen arbeiten zu können. Wir dürfen quasi machen, was wir wollen, solange wir halt im Rahmen der Heilpraktiker oder ärztlichen Gesetze bleiben, weil wir halt kein Berufsgesetz für Osteopathen haben. In England zum Beispiel, wo diese Oliver Thompson herkommt, sieht das ganz anders aus. Da bist du sehr limitiert darin, was du auf deiner Website schreiben darfst, was du behandeln darfst und dass du Patienten wegschicken musst, wenn es dazu kaum Evidenz gibt, so, ne? Und das fand ich auch ganz interessant. Dieser Oliver Thompson betreibt auch seine eigene Klinik und wirbt auf seiner Website auch damit, dass er halt gute Erfolge bei Rückenschmerzen und Ischias-Schmerzen hat. Also das muss man auch sagen, bei allem Gelaber und Professur, dies, das und Kritik, ist da anscheinend auch immer noch ein Praktiker. So. Und ja, Was wollen wir? Wollen wir weiterhin unsere, jeder kocht sein Süppchen so, was ich gut verstehen kann, was ich ja persönlich auch tue. Ne? Ich koche ja auch mein eigenes Osteopathie-Süppchen in Stade mit Mischung aus Dry Needling, FDM, Kranio, dies, das und so. Meine eigene TRA zu behandeln, habe ich mir auch zusammen gekocht und entwickelt sich auch weiter. Passt das in das Schema Osteopathie oder was gibt es überhaupt für Schemen in Osteopathie und ist das in Deutschland dasselbe wie in Großbritannien oder in Frankreich oder ganz zu schweigen von den USA oder Australien? Und was muss passieren, damit wir uns weiterentwickeln? Und ich finde insgesamt den Artikel schon gut, muss ich sagen. Also auch wenn ich mich da mehrfach auch selber kritisiert sehe, so zum Beispiel bei dem Thema, dass Faszien herangezogen werden, dass es ja alles verbindet, vom Großen zum Kleinen und von oben nach unten und man deswegen alleine, wenn man das Thema Faszien im Mund nimmt, eigentlich alles erklären kann. Ne? Da habe ich mich schon dabei ertappt, dass ich, wie oft das aus meinem Mund gekommen ist, ja, die Faszie hier, die Faszie da ja. Und umhüllt das und geht dann da rein und so, das kann ich mir erklären. Ja, da kritisiert dieser Artikel auch wirklich direkt mich und meine Aussagen. Dennoch finde ich das gut, weil die sagen selber, sie wollen das jetzt nicht alles verbieten eigentlich und sich auch nicht so sehr darüber lustig machen, wobei die das teilweise schon machen, wie ich finde, sondern halt eben zum Reflektieren und zu einer Diskussion anregen. Und das haben sie auf jeden Fall geschafft mit den Artikeln, weil da haben sich dann ja einige Leute darüber aufgeregt und Gegenartikel oder auch teilweise sehr stark unterstützende Artikel veröffentlicht und so. Und ich finde das schon fruchtbar, finde ich persönlich.
Ja, absolut richtig. Ich bin auch genau bei dem Team, was da kritisiert wird. Ich argumentiere sehr viel über Faszien und Bindegewebe und arbeite sehr viel darüber und empfinde das als wahnsinnig osteopathisch. Aber das ist nur meine Herangehensweise. Andere Menschen lassen die Faszien außen vor und fangen an oder fassen nur den Kopf an und behandeln damit die Blasenschwäche, wenn sie damit Erfolg haben, habe ich nie was gesagt. Ich hätte da eine andere Denke und trotzdem sind wir beide Osteopathen. Also ich verstehe den Grind. Ich bin ein bisschen müde, darüber zu diskutieren, weil wir auch immer wieder zu dem gleichen Punkt kommen. Wir wissen es halt nicht besser. Man müsste mal. Ich weiß nicht, ob man Osteopathie in unser klassisches Verständnis von Wissenschaft reinpressen kann oder ob man nicht den Hebel da mal ansetzen sollte und sich was anderes einfallen lassen sollte, hab aber auch ehrlicherweise selber nicht den Drive und den Nerv, mich damit so intensiv auseinanderzusetzen. Ich am Ende des Tages Leute auf meiner Bank habe, die sagen, ich habe Rückenschmerzen, mach was und dann mache ich und im besten Fall klappt es und hilft so, ne? Und ich weiß, dass es natürlich ein bisschen egoistisch und engstirnig ist und ich kann mich jetzt hier über die Autoren herablassen, die sich hinsetzen und was versuchen. Nein, ich ziehe meinen Hut vor denen und finde das sehr interessant und spannend, darüber auch mal zu sprechen. Aber dennoch lasse ich mir das Butter für meine Arbeit nicht vom Brot nehmen. Also da müsste jetzt schon der Game Changer um die Ecke kommen, der alles verändert. Und ich kann mit dieser Grauzone, in der wir leben, extrem gut leben und fühle mich da frei. Und habe auch schon mal gesagt, ich bin durchaus kreativ. Zum einen, was Erklärungsmuster für bestimmte Probleme darstellt. Und da kann man mich mit Sicherheit auch durchaus kritisieren für, weil ich vieles als possible beschreibe, was andere vielleicht gar nicht so fühlen. Aber andersherum, durch diese Freiheit und Kreativität komme ich überhaupt erst auch dazu, mir Dinge zu überlegen, wo denn jetzt ein Problem doch nochmal herkommen könnte. Und manchmal habe ich damit nochmal einen Erfolg oder einen Effekt, den vielleicht eine Kollegin oder ein Kollege nicht auf dem Zettel hat. Genauso im Umkehrschluss mit Sicherheit und hoffentlich auch andersherum. Aber es bringt die Sache leider nicht weiter, aber das ist mein Standpunkt, mit dem ich arbeite aktuell, ja.
Ja. Weswegen ich auch immer wieder skeptisch bin, wenn es Bestrebungen gibt, Berufsgesetze einzuführen und klare Regulierungen für die Osteopathie. Mag gut sein, mag auch völlig in die falsche Richtung laufen. Mhm. Teilweise negative Konsequenzen sehen wir definitiv in England und in Frankreich. Frankreich berühmtermaßen, wo erst Viszerale gestrichen wurde und dann wurde Kranio gestrichen, jetzt kürzlich. Und dann nur noch quasi Manualtherapeuten übrig sind, die halt an den Gelenken, an den Muskeln und in den quasi parietalen Bereich arbeiten. Ja. Genau. Abschließend aus meiner Sicht nochmal zum Artikel. Einerseits sprechen die mir aus dem Herzen, wenn darauf das kritisiert wird, dass ich zu sehr auf Anatomie und insbesondere auch Embryologie einer runtergeholt wird, weil das mit dieser Embryologie habe ich immer, klar macht das irgendwie Sinn, aber was macht das? Ja, ist schon weit hergeholt. Und andererseits verfallen die halt so diesem wissenschaftlichen Reduktionismus, ne? Dass jetzt irgendwie beinahe gesagt wird, ja, für diese ganzen Behauptungen gibt es nicht noch keine Reviews, deswegen gibt es das nicht so. Und das ist ja auch so ein Fallstrick, dass man sagt, okay, bisher ist das noch nicht irgendwie erwiesen, deswegen gibt es das nicht. Und den Fehler wurde in der Wissenschaft, den sind wir auf jeden Fall viel zu lange gefolgt. Viele Sachen, die früher als man muss dran glauben oder als spirituell oder esoterisch abgestempelt wurden, sind heutzutage im Zentrum der absolut geilsten, heißesten Schmerzforschung und Neurologieforschung. Deswegen finde ich solche Aussagen immer schwierig. Und insbesondere in dem Artikel machen die echt einen Bogen um diese brandneuen, heißen Sachen zum Thema Kranio, die wir auch bei uns immer wieder erwähnt haben. Erstens gibt es da Reviews und interessanterweise gibt es zur Effizienz von Kranio 2 Reviews. Die einen sagen, ja, wirkt. Anderes Review, 2 Jahre später, sagt, wir bewerten die Ergebnisse anders und wir sagen, wirkt nicht so. Also auch da wird nicht mit demselben Maß gemessen, sondern es wird halt auch da subjektiv viel reingebracht. Und beim zweiten Review, die gesagt haben, ja, nö, wirkt nicht, da sind dann halt so Leute mit dabei wie dieser Edzard Ernst, die sehr prominent und auch sehr viel Geld damit verdienen, sogenannte alternative Medizin in den Schmutz zu ziehen. So. Na, also das ist halt irgendwie auch so ein Ding. Wie gesagt, die holen sich da nur so die Reviews raus oder die Meinungsartikel, die Kranio negativ darstellen. Die neueren Sachen, die Studien zum PRM, so dass das halt ein Ausdruck des autonomen Nervensystems ist, oder auch diese dänische Studie, die das wirklich mechanisch misst, die wird da nicht erwähnt, obwohl die 100%, das weiß ich ganz sicher, 100% diese Artikel kennen. So, ne? Also das wird da umgangen und das finde ich nicht in Ordnung in so einem Artikel. So, das ist halt so dieses Kirschen herauspicken. Und dann kann man halt irgendwie so ein bisschen sagen, ja, die zeigen keine Alternative auf, die kritisieren das, aber geben nichts Neues, so, ne? Machen die auch absichtlich, betonen die auch, sondern wollen zur Diskussion anregen. Und da, okay, ne, finde ich, muss man weiter folgen, was wird da halt als Alternative aufgezogen oder welche Chancen haben wir in der Osteopathie, die wir durchaus auch haben, so, ne? Und nochmal abschließend, diese Oliver Thompson, der ist ja auch Mitherausgeber von diesem International Journal und quasi gibt er immer seine eigenen Artikel raus. Natürlich ist das peer-reviewed, er ist nicht der Einzige, der darauf guckt, aber ist schon so ein bisschen, ne? Wenn du in deinem eigenen Journal halt Artikel rausgibst, dann ist das schon auch irgendwie so eine Beeinflussung, so eine Verzerrung in eine gewisse Richtung. Das kritisieren auf jeden Fall, bin ich nicht der Einzige, der das so ein bisschen so kritisch sieht.
Ja. Alright.
Genau. Nochmal abschließend dazu, der Typ, dieser Oliver Thompson, hat einen ganz interessanten Podcast, der wird nicht mehr weitergeführt, aber während der Pandemie, Words Matter, wo er halt eben auch solche Sachen selber noch oder diskutiert, wo er mit Kollegen darüber reflektiert, was da so passiert ist. Und aus diesen Podcast-Gesprächen sind unter anderem auch diese Artikel entstanden. Also wer da Interesse hat, ich höre mir sehr gerne britische Podcasts an, Words Matter, findet man auf Spotify und überall, kann man sich mal reinziehen.
Reinziehen kann man sich auch einen Kaffee in der Pause.
Die machen wir jetzt. Genug gelabert. Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können.
Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
Zurück aus der Kaffeepause im Knochenjob-Podcast. Es gibt noch mal ein bisschen was auf die Ohren. Wir packen ein bisschen Musik auf unsere Musikanten-Knochen-Playlist zu finden auf Spotify. Ansonsten auf allen Streaming-Diensten selbst nachzubauen, wenn man einen Bock hat. Diese Playlist erfreut sich wachsender Beliebtheit, wie ich anhand der Follower-Zahlen sehe. Es ist schön, dass ihr Bock habt, euch den Quatsch anzuhören, den Klaas und ich da jede Woche mit drauf schmeißen. So do I für diese Woche. Jetzt haben wir abermals über Possibilismus, Determinismus und Osteopathie per se gesprochen. Zum Teil stellen wir alles in Frage, zum Teil sind wir so sicher in dem, was wir tun. Es ist konfus und dazu hat die Band Genesis schon lange, lange einen Track produziert, und zwar Land of Confusion. Einer meiner Lieblingstracks, als ich noch Kind war und auf langen Autofahrten immer die Tapes mit meinen Eltern gehört habe. Da war Land of Confusion immer was, wo ich hinten auf der Rückbank abgegangen bin. Und bei dem ganzen Diskutieren und Reiben und meiner Müdigkeit, mich da immer wieder rechtfertigen zu müssen für das, was ich tue, möchte ich auch mal musikalisch ein Statement setzen und packe von den Ärzten den Grotesk-Song auf die Playlist, der sich auch ja in etwas anderen Bereichen, aber auch ein bisschen mit Augenzwinkern über all diese kritischen Diskussion äußert.
Sehr schön. Von mir gibt es auch zwei kurze Songs. Übrigens nochmal betonen, ich höre immer wieder, ich finde eure Playlist nicht. Dass ich unter Knochenjob finde ich nur den Podcast. Die heißt nämlich Musikantenknochen Playlist.
Ah, okay. Ja, ne? Genau.
Sagen wir häufiger, sagen wir aber anscheinend nicht oft genug. Mhm. Von mir gibt es einmal einen etwas nach vorne gehenden Song von Joey B und Valence. Die machen wieder so ein bisschen so auf 90er angehauchte Musik, bisschen so Richtung, ja, vielleicht Beastie Boys, mit dem Song Hooligang. Geht so ein bisschen nach vorne, ne? Wenn halt irgendwie jemand des Diskutierens müdig ist, dann helfen manchmal nur Taten. Und ansonsten den Song Scooby Snacks von Fun, Love and Criminals. Der ist original noch, glaube ich, aus den 90ern. Wird unter anderem in Pulp Fiction aufgegriffen, den ich jetzt demnächst nochmal in einem Double Feature im Kino mir angucke.
Okay.
Auch viele, ich weiß nicht, einer der Filme, den ich am meisten gesehen habe, definitiv. Mhm. Bestimmt, also deutlich über 10, 15, 20 Mal.
Hinkebein.
Und ja. Genau, bei dem Thema Scooby Snacks denke ich auch mal an Scooby-Doo, oder da wird auch Bezug drauf genommen, auch so eine Serie, da verbinde ich jetzt auch so die Zeit, ja, diese Halloween-Samhain-Zeit, so dieses, ich bin so froh, dass hier in Norddeutschland das als Feiertag genommen wurde, auch wenn es irgendwie so ein blöder Reformationstag ist. Für mich ist es halt eben so dieses Dunklerwerden, die Barriere zwischen der Geisterwelt und unserer Welt wird kleiner. Ich finde das irgendwie schön, sich da wieder ein bisschen in diese Richtung zu bewegen. Deswegen der Song von mir.
Scooby-Doo,
genau.
Alright, Klaas, wir haben noch eine Kette. Du musst eine Kette lösen.
Ja, genau. Und ich habe gedacht, ich reiß das Heft jetzt mal wieder an mich. Labere einfach weiter. Und zwar hatte ich nämlich diese Woche eine Patientin, wo ich am Pylorus gearbeitet habe, und eine Kollegin, die parallel am Kopf saß, meinte, oh, jetzt habe ich aber irgendwie den Eindruck, die Durchblutung des Kopfes wird irgendwie anders. Patientin konnte exakt das auch widerspiegeln, sagte, ja, das wird irgendwie, meine rechte Gehirnhälfte wird irgendwie heller und luftiger, und da kommt wieder was an da oben, so. Und deswegen habe ich mir gedacht, musste ich da in dem Moment überlegen, wie geht das, wie kann ich mir das erklären? Und ich kann es mir nicht erklären, deswegen erkläre ich es mir über die Chakren. Ist mir jetzt gerade eben frisch eingefallen. Irgendein Chakra im Bauchraum.
Welcher Osteopath hat das denn jemals beschrieben, lieber Klaas?
Klaas Stech.
der Schamane, ey. Genau. Der Schamane für Arme.
Ja, genau. Ohne jegliche Kenntnis von irgendwelchen Chakren zu haben, oder vielleicht so ein 1-2, so das Sonnengeflecht, ne, im Bauchbereich, in der Nähe des Zwerchfells, in der Nähe des Oberbauchs, Pylorus vielleicht, öffnet eines der Chakren, die im Kopfbereich sind. Oder vielleicht auch die ganzen, die da drin sind, im Sternumbereich, Halsbereich oben. Und dann kommt wie eine Energie oben an.
Klaas Tammerhanken-Stechmann.
Ja.
Heute muss ich mal sagen, da bin ich vorsichtig skeptisch, ob diese Kette wirklich zum Tragen kommt. Aber hey, in unserem anatomischen Possibilismus ist alles möglich und in einem Podcast sowieso. Und von daher bildet euch eure Meinung. Und wenn ihr eine andere Kette habt, lasst uns die gerne zukommen.
Ja, ich möchte betonen, dass ich halt diese anatomischen Ketten umgangen habe.
Ja.
Ich hätte jetzt auch sagen können, ja, Vagus oder irgendwie Sympathikus
oder
zentrale Sehne.
Ob du es für dich besser gemacht hast, aber ich appreciate den neuen Impuls und Gedanken und kann es auch nicht widerlegen, von daher.
Ja, jetzt ist eh alles egal, habe ich mir gedacht, dann machen wir es mal so.
Chakren, ja, alright. Ich wünsche dir eine schamanistische Woche und viele Menschen, die dem aufgeschlossen gegenüber sind, und wir hören uns in 14 Tagen wieder, mein Lieber.